Liebe Gemeinde, wir können uns satt sehen, bevor wir uns satt essen. Heute hier vorne, es ist wunderbar, wie vielfältig, wie kreativ, wie wunderbar unser Herr und Gott ist, was er uns auch in diesem Jahr geschenkt hat. Die Gaben, die wir geerntet haben, die Äpfel, von denen haben wir vorhin von den Kindern ganz besonders gehört. Ein Geheimnis von Gottes wunderbarer Schöpfung. Diesem Geheimnis des Lebens sind Agrarökonomen und Wissenschaftler auf der Spur. Sie versuchen zu beschreiben, wie Pflanzen wachsen und entstehen. Sie beschreiben, wie vielfältig Pflanzen und Tiere und Menschen sind. Sie entdecken, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Lassen uns begreifen, wie die verschiedenen Bausteine im Kleinsten aufgebaut sind. Wir freuen uns über das, was wir ernten können. Und wir sind dankbar für die Menschen, die diese Arbeit auf den Feldern tun. Und ich staune auch, was Wissenschaftler alles so über das Leben rausfinden. Über den Lauf der Natur, der Dinge, den Wechsel von Sonne und Regen, von Wachstum, den Wechsel der Jahreszeiten. Und manche halten diesen Lauf für Schicksal, für einen guten Zufall. Denn es hätte auch ganz anders kommen können. Darin sind sich alle Wissenschaftler einig. Wären die Bedingungen nur ein klein wenig verändert auf diesem Planeten, dann wäre unsere Erde leer. Würden nur etwas andere physikalische Kräfte wirken, dann wäre hier kein Leben möglich. Die Entwicklung der Natur, auch unsere, des Menschen, ist nicht zwangsläufig so geworden. Wer die Augen und die Ohren offen hält und nicht an den reinen Zufall glauben mag, der wird dankbar dafür sein. Wer geschärfte Augen und offene Herzen hat und nicht blind durch die Gegend stolpert, der wird immer wieder Wunderbares und Kostbares auf unserer Erde entdecken. Die Zusammenhänge als Ganzes wahrnehmen und einstimmen in dem Psalm, den wir vorhin gebetet haben. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Wer das erkennt, der wird heute nicht nur Ernte feiern, sondern Erntedankfest feiern. Du hast die Wahl, was du feierst. Ich lese uns einige Worte des Apostels Paulus vor. Er schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus im ersten Brief, Kapitel 4. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Das Erste, was Paulus sagt, ist ziemlich einfach und ziemlich klar. Gott hat alles geschaffen und das ist gut. Unsere Welt, die Natur, die Jahreszeiten, die Tiere und Menschen, hinter diesen Gaben steckt der Geber, hinter der Schöpfung der Schöpfer, hinter der Kreatur der Kreator. Wie Gott es selbst am Anfang der Schöpfung sagt, alles war und ist sehr gut. Paulus schreibt als alter Lehrer an seinen jungen Schüler, an Timotheus, mit dem er seit der zweiten Missionsreise unterwegs war. Und Timotheus war inzwischen Gemeindeleiter, wahrscheinlich in Ephesus geworden. Paulus gibt ihm einige Weisungen und Hinweise, denn in dieser Gemeinde gibt es wen? Fast allen Gemeinden, außer in unserer, einige Probleme und Streit. In der Gemeinde waren Lehrer der sogenannten Gnosis aufgetreten. Sie lehrten einige seltsame Dinge. Die Gnostiker können gar kein Erntedankfest feiern, denn für sie ist die geschaffene Welt schlecht. Für die Gnostiker sind die geschaffenen Dinge schlecht. Für die Gnostiker sind in der geschaffenen Welt die guten Seelen gefangen. Wir müssen durch strenge Regeln, Askese, Enthaltsamkeit versuchen, uns von der Welt zu befreien. Und so haben sich damals die Christen in Ephesus gefragt, viele verschiedene Dinge, was dürfen wir denn eigentlich essen? Gibt es Dinge, die nicht gut sind, die gefährlich sind? Gibt es unreine Tiere, so wie im Judentum, vielleicht das Schweinefleisch verboten ist? Muss ich bestimmte Speisen und Getränke meiden? Am besten streng fasten, überhaupt immer Diät, ist ja sowieso gut. Heute habe ich den Eindruck, nennt sich keiner mehr Gnostiker. Und trotzdem höre ich immer wieder und lesen wir von Leuten, die kritisch fragen, was können wir denn überhaupt noch essen? Das darfst du nicht und das ist gefährlich und das ganz schwierig und, und. Also das, was Paulus damals schreibt, haben wir heute nur unter einer anderen Fassade. Und viele glauben heute mehr an die Natur, an die Kräfte der Natur als an Gott, den Schöpfer. Und Paulus schreibt zu beiden, der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehrern anhängen. Diese falsche gnostische Lehre ist vom Teufel, ist Quatsch. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Also, genießt, esst und trinkt. Jetzt nicht bitte nach vorne strömen und sich alles schnappen. Aber grundsätzlich, Gott hat uns die guten Gaben gegeben, dass wir sie genießen dürfen. Genuss ist erlaubt. Genuss nach Maß. Schöpfungsgemäßer Genuss. Paulus sagt, achte darauf, dass euer Genuss nicht verwerflich wird. Die Dinge, die Gott geschaffen hat, sind grundsätzlich gut. Sie werden, wenn, dann durch uns, unseren Gebrauch, verwerflich. Wörtlich weggeworfen, abgelehnt. Verwerflich ist es zum Beispiel, wenn wir Gottes Schöpfung ausbeuten, sodass ich nichts mehr erholen kann oder wachsen kann. Oder wenn Wälder angezündet werden. Verwerflich ist es, wenn Tiere wie ein Stück Fleisch, aber nicht wie Geschöpfe Gottes gehalten werden. Verwerflich ist es, wenn wir mit unserem Konsum anderen Menschen schaden, die für unsere Nahrung ausgebeutet werden. Verwerflich ist es, wenn die, die für unsere Milch, für unser Brot arbeiten, nicht entsprechend und auch nicht gern bezahlt werden. Verwerflich ist es, wenn wir den Hunger, den es auch in unserer Welt gibt, ignorieren. Es gibt Dinge, die sind verwerflich im Gebrauch der guten Gaben Gottes. Der entscheidende Maßstab, den Paulus für den Genuss der guten Gaben gibt, ist die Danksagung. Wir können einfach sagen, das Tischgebet. Ganz schlicht und einfach. Das ist der Maßstab für den Genuss der Schöpfung und aller guten Gaben. Was heißt es zuerst? Das Tischgebet, wenn wir zusammen sitzen, verbindet uns. Dann wird es unmöglich, einander irgendwie zu hintergehen oder auszubeuten. Das Dankgebet zeigt uns, dass wir alles, was wir haben, aus Gottes Hand nehmen. Das wissen wir, dass wir das nicht selber produziert haben, was hier vorne steht. Auch wenn wir einiges dazu tun können. Aber Wachstum und Gedeihen liegt in des Himmels Hand. Immer wieder müssen wir in unserer Dankesdemenz daran erinnert werden, alles, was wir haben, kommt eigentlich nicht von uns selber. Das Gebet richtet sich an Gott, den Schöpfer, dem wir alles verdanken. Das Gebet drückt Vertrauen zu ihm aus. Wer dankt, der sagt, ich habe eigentlich kein Recht darauf, ich habe keinen Anspruch darauf, auf das, was auf meinem Teller liegt. Ich weiß, ich wurde beschenkt. So wie bei den Kindern, die gerne Geschenke annehmen, aber sich nicht immer von selber bedanken, weil sie das im Überschwang schnell mal vergessen. Aber wir Erwachsenen sind nicht viel besser. Auch wir nehmen alle guten Gaben, alles, was wir haben, gern und manchmal viel zu selbstverständlich, einfach so hin. Ein Tischgebet, ein Dank fehlt viel zu oft. Und doch ist es gar nicht so selbstverständlich, satt zu werden. Es liegt an Gottes gutem Segen. Alles wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Geheiligt? Hat das was mit Essen zu tun? Ja, geheiligt heißt, es wird Gott übergeben. Geheiligt heißt, es wird in Gottes Verantwortungsbereich gestellt. Beim gedeckten Tisch geben wir Gott dafür die Verantwortung. Er ist verantwortlich dafür, dass wir so viel haben. Wir dürfen, wir sollen dafür Danke sagen. Das Tischgebet ist keine neue Erfindung. Es ist eine alte jüdische Tradition des Glaubens. Für Jesus war es selbstverständlich. In vielen Geschichten der Bibel lesen wir davon, bei den Speisungen, beim letzten Mahl und, und. Das jüdische Tischgebet wird ganz normal von den Christen übernommen. Und Paulus gibt es auch weiter an die Gemeinden, an Timotheus. wenn man den ganzen Timotheusbrief liest, dann entdeckt man immer wieder dieses Ziel der Verkündigung. Die Botschaft von Jesus soll festgehalten und weitergegeben werden. Besonders in der Familie, besonders den Kindern und besonders beim Tischgebet. Ich habe mal Kinder einer Familie beobachtet, die waren bei einer anderen Familie zu Gast. Es gab einen reich gedeckten Tisch, es sah wunderbar aus. Aber die gastgebende Frau war ein bisschen irritiert, weil die Kinder nicht angefangen haben. Und da hat die Frau die Kinder ermutigt, nehmt euch doch mal was, seid nicht so schüchtern, ihr könnt doch anfangen. Esst ihr das nicht, schmeckt es euch nicht, ja? Die großen Löffel sind doch da, wollt ihr kein Gemüse oder was ist denn los? Es ging so lange, bis der Vater der Kinder sagte, zu Hause danken wir immer noch, bevor wir anfangen. Ich weiß nicht, wie es bei jedem zu Hause üblich ist. Für manche Familien ist es selbstverständlich, vor dem Essen zu beten. Vielleicht zu selbstverständlich, dass man es gar nicht mehr mitkriegt. Und dass man es einfach weiterleiert und durchleiert und man hat es gar nicht mitbekommen und sofort quatscht man nachher weiter, wo man vorher war. Und in manchen Familien ist diese gute Tradition, diese gute heilige Gewohnheit verloren gegangen, am Tisch zu beten. Ich weiß, dass es bei vielen nicht mehr üblich ist. Und es ist ja auch schon schwer überhaupt, dass alle zur gleichen Zeit an einem Tisch sitzen heutzutage. Jeder ist woanders, Schule, Arbeit, dort und hier. Wann sitzt denn die ganze Familie mal am Tisch? Aber ob nun allein oder gemeinsam, wenn wir auf das Tischgebet verzichten, verzichten wir auf das Heilige beim Essen. Da verzichten wir auf das Heilige im Leben. Wer nicht betet, verzichtet auf den Glauben im Alltag. Er verzichtet auf den Dank, er verzichtet auf den Segen Gottes. Martin Luther sagt in der vierten Bitte des Vaterunsers in seinem Katechismus, der Katechismus ist eine Erklärung für alle Hausväter, für die Hausmütter, für Familienleute. Da sagt er, Gott gibt das tägliche Brot, auch ohne unsere Bitte, allen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen unser täglich Brot. Klar kann man sich an den Frühstückstisch in der Firma oder auf die Biertischbank beim Dorffest oder an den Abendbrotstisch in der Familie setzen und zu seinen Kollegen, Nachbarn oder der Familie sagen, Mahlzeit, guten Appetit. Kann man machen, na klar. Aber wie viel mehr wird unser Dank deutlich gegenüber Gott und auch der Wertschätzung des Essens, wenn wir vorher innehalten, beten, danken, vielleicht ein Wort aus der Bibel lesen, die Losung oder durch das Wort Gottes und durch das Gebet wird es geheiligt und uns eine gesegnete Mahlzeit wünschen. Diese Danksagung legt Paulus uns ans Herz und auch ich möchte uns alle ermutigen. Wie ist das heute Mittag vorm Essen? Was machen wir da? Wie ist da so die Gewohnheit in der Familie? Bei manchen fehlt vielleicht das Tischgebet, bei manchen ist es vielleicht traditionell, wird durchgeleiert. Es kommt nicht von selbst. Es ist eine Entscheidung, eine Einübung, Wertschätzung gegenüber den guten Gaben, Wertschätzung gegenüber Gottes guter Kraft, heiliger Kraft. Wer mag darauf verzichten? Vergesst es nicht. Denn dann wird unsere Mahlzeit eine gesegnete Mahlzeit. Und dann wird nicht nur das Essen geheiligt, sondern durch das Essen werden auch wir geheiligt. Wir werden in Gottes Verantwortungs- und Wirkungsbereich gestellt. Wir werden gesegnet. Und so sehen wir, was in unserem Umgang mit den guten Gaben und unserem Nächsten verwerflich ist. Ich schließe mit Paulus, 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Amen.